Einen wunderschönen guten Morgen. Mich würde mal interessieren, was euer erster Gedanke, was eure erste Reaktion ist, wenn ihr hört, dass es heute um die Dreieinigkeit geht. Vielleicht denkt der eine oder andere, boah, nice, spannendes Thema, endlich erklärt mir einer mal dieses krasse Geheimnis Gottes. Ich muss euch gleich enttäuschen, das wird heute nicht passieren. Vielleicht habt ihr aber auch gedacht, boah, nee, das wird ein langer Gottesdienst. Voll trocken. So ein total theoretischer und vor allem komplizierter Glaubenssatz, den wir sowieso nicht verstehen können. Voll über unsere Köpfe hinweg. Das hat doch überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. Das ändert gar nichts. Und ehrlich gesagt kann ich diese Reaktion sehr gut nachvollziehen. Mir geht es oft genauso. Die Dreieinigkeit ist so ein abstraktes, überhaupt nicht greifbares Konzept, dass es oft schwer ist nachzuvollziehen, warum sie überhaupt relevant ist. Warum soll ich mich denn damit beschäftigen? Welche Auswirkungen hat das auf mein Leben? Aber vor kurzem hat sich das geändert. Ein Kollege von mir hat mir ein Buch empfohlen. Es heißt The Deep Things of God. Das gibt es leider nur auf Englisch von Fred Sanders. Und Leute, ich kann euch sagen, also ich bin ja Theologin, ne, also schon auch so ein Buchfanatiker. Aber ich habe selten ein Buch so verschlungen wie dieses. Das war, als würden mir Schuppen von den Augen fallen. So viele Aha-Momente, so viele Wow-Momente hatte ich beim Lesen. Mir ist klar geworden, die Dreieinigkeit ändert alles. Bereichert alles, durchdringt alles, wirklich alles. Dieser Glaubenssatz, das ist nicht nur eine Formalität, eine Art und Weise, wie wir Gott korrekt beschreiben können. Nein, sie ist der lebensnotwendige Sauerstoff des christlichen Lebens mit ganz praktischen Auswirkungen. Auf unser Menschsein, auf unsere Gemeinschaft, auf unseren Auftrag, aber auch auf unser Gebet, unser geistliches Leben und unsere Anbetung. All das wird gerahmt und durchwoben von der Dreieinigkeit. All das ist überhaupt nur möglich, weil Gott dreieinig ist. Ohne das Drei vor dem Einig wäre das alles nicht möglich. Warum ist Gott Liebe? Warum kann er überhaupt Liebe sein? Weil Gott dreieinig ist. Warum hat Gott die Welt erschaffen? Er braucht uns ja eigentlich nicht. Weil Gott dreieinig ist. Warum können wir Gott überhaupt kennenlernen? Warum stellt er sich uns überhaupt so persönlich vor? Weil Gott dreieinig ist. Warum können wir gerettet werden? Wie ist das überhaupt möglich? Weil Gott dreieinig ist. Warum können wir das Leben in Fülle genießen? Weil Gott dreieinig ist. Und warum können wir intime Gemeinschaft mit Gott haben? Teilhaben am Leben Gottes? Weil Gott dreieinig ist. Ihr seht, die Dreieinigkeit, die verändert alles. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, mit mir gemeinsam diese wunderbare, intime, lebensverändernde, lebensschenkende Welt der Dreieinigkeit aus einer anderen, neuen Perspektive wahrzunehmen und sie in eure Erfahrungswelt, euren Alltag, in euer Herz einzupfropfen, einzutauchen in das Leben des dreieinigen Gottes. Er lädt uns nämlich in dieses Leben ein. Er heißt uns dort willkommen. So habe ich die Predigt überschrieben mit Willkommen im Leben des dreieinigen Gottes. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes gemeinsam staunen voll Ehrfurcht und Dankbarkeit und Demut und Anbetung, weil es einfach keine andere Reaktion ansatzweise angemessen wäre auf das, was wir so nah am Herzen Gottes erleben. Und ich möchte beginnen mit der Zeit vor der Erschaffung der Welt. Dort, wo es nur Gott gab, den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dort, wo die Tiefen der Liebe Gottes sichtbar werden. Ja, wir fangen mit der Liebe Gottes an, die Tiefen der Liebe. Und das ist mein erster Punkt. Gott ist ewig. Im Psalm 90 heißt es, ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du Gott schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, bevor es Zeit überhaupt gab, bevor es Raum überhaupt gab, bevor es irgendein Geschöpf gab, gab es Gott, den dreieinigen Gott. Und dieser Gott, der wohnte in sich selbst und war in sich selbst absolut glücklich. Er ist in sich selbst vollkommen. In ihm ist die intensivste Freude, das lebendigste Leben. In ihm ist die unausschöpfliche Fülle und grenzenloser Segen. Und vor allem ist dieser Gott Liebe. Er ist Liebe. Der Vater liebt den Sohn durch den Heiligen Geist. Die drei Personen der Dreieinigkeit, die schenken sich selbst, geben sich selbst hin für das Wohl des anderen, immer und immer wieder. Das ist eine unvorstellbare Realität, diese ewige Liebe, diese Tiefen der Liebe. Und das Buch, von dem ich gerade geredet habe, nennt diese Realität das glückselige Land der Dreieinigkeit. The Happy Land of the Trinity. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so auf den ersten Blick ein bisschen albern. Das glückselige Land der Dreieinigkeit. Aber ehrlich gesagt, drückt es doch die Freude und das Leben und die Unbeschwertheit aus, die diese Realität mit sich bringt, die diese Realität ausmacht. Und an genau das sollen wir denken, wenn wir vom dreieinigen Gott reden. Ewige, sich selbst aufopfernde Liebe in absoluter Vollkommenheit. Und so ist es einerseits umso erstaunlicher, andererseits aber auch absolut logisch, dass Gott die Welt erschaffen hat. Erstaunlicher, weil er uns wirklich nicht braucht. Gott ist nicht einsam oder gelangweilt oder selbstsüchtig oder in irgendeiner Art bedürftig. Er braucht kein Gegenüber, das ihn bespaßt oder sein Bedürfnis nach Macht und Anerkennung stillt. Das Problem haben Ein-Personengötter, aber der dreieine Gott braucht das nicht. Und so ist es doch gleichzeitig logisch, dass Gott die Welt erschafft. Denn es liegt in seinem Wesen, sich selbst zu geben. Das tut er schon seit ewigen Zeiten. Zu lieben ist für ihn das Natürlichste der Welt. Und so gibt er sich selbst in seiner Schöpfung, schenkt uns Leben und Schönheit und Güte. Sein Schöpfungsakt ist ein Akt der Liebe. Und bereits damit lädt er uns schon ein in seine Gemeinschaft. Sehen wir in Genesis 2, wie Gott mit Adam und Eva im Garten geht, weil er Gemeinschaft mit ihnen sucht. Ein Akt der Liebe. Willkommen im Leben des dreieinigen Gottes. Leute, wir sind zwar gerade erst in unserer Geschichte, in unserer Zeitrechnung angekommen, an dem Zeitpunkt, an dem Gott Raum und Zeit erschafft. Aber diese atemberaubende Wirklichkeit, dieses Leben des dreieinigen Gottes hat jetzt schon so viele praktische Auswirkungen auf unser Leben. Es hat zum Beispiel Auswirkungen auf unsere Gottesebenbildlichkeit und unser Menschsein. In Genesis 1 heißt es, dass wir im Bilde Gottes geschaffen wurden. Das heißt, wir wurden im Bild des dreieinigen Gottes geschaffen. Wir wurden nicht nur im Bilde des Vaters geschaffen, nicht nur im Bilde des Sohnes, nicht nur im Bilde des Heiligen Geistes. Wir wurden im Bilde des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geschaffen. Das heißt, tief in uns ist bereits die Sehnsucht nach Gemeinschaft angelegt. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft mit anderen. Denn das ist das Herz der Dreieinigkeit, die gegenseitige, sich selbst aufopfernde Liebe. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft. Ganz besonders die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde Gottes. So wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in Beziehung zueinander stehen, wie sie sich gegenseitig lieben und miteinander arbeiten, um ihre Mission in dieser Welt zu vollenden. So sollen auch wir Gemeinschaft untereinander haben. Gemeinschaft, die geprägt ist von vollkommener Liebe und die eine klare Bestimmung hat, eine klare Mission in dieser Welt. In Jesus haben wir Teil am Leben dieses dreieinigen Gottes. In Jesus haben wir Teil an der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Und in Jesus können wir die Tiefen der Liebe am eigenen Leib erfahren. Wie ist das alles möglich? Weil Gott dreieinig ist. Es ist möglich, weil der dreieinige Gott sich uns vorstellt, sich uns offenbart, sich selbst, sein Herz für uns öffnet in einer ganz intimen Weise. Der ewige Gott, der liebende Gott, er tritt in Raum und Zeit und überlässt uns nicht uns selbst. Das ist das Drama der Heilsgeschichte. Das ist das Drama, von uns, dem uns die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite erzählt. Vom Garten Eden bis hin zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Das Drama, das sich von der Schöpfung über den Sündenfall bis hin zur Erlösung und Vollendung vollstreckt. Das Drama, das seinen Höhepunkt in der Menschwerdung von Jesus findet. In dem Moment, in dem der Vater den Sohn und den Geist sendet, um uns zu erlösen. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und wir wollen uns diese Dynamik des Evangeliums, dieses wunderbare Zusammenspiel von Vater, Sohn und Heiligem Geist jetzt einmal in einem zweiten Gedankenschritt genauer ansehen. Einfach, weil im Evangelium das Herzstück des Wesens Gottes sichtbar wird. Die Dynamik des Evangeliums. Ich glaube, wir haben alle ein eingeschränktes, ein zu kleines, geringes Verständnis des Evangeliums. Wir verstehen es einfach nicht in seiner ganzen Fülle. Ein Evangelium, das sich zum Beispiel nur auf unseren Bekehrungsmoment beschränkt und das christliche Leben ausschließt, das ist zu klein. Ein Evangelium, das nur unsere Sünden vergibt, aber keine Macht zur Veränderung anbietet, das ist zu klein. Ein Evangelium, das sich auf äußere moralische Aspekte fixiert, aber die Leben und Freiheit schenkende Fülle Gottes fernhält, das ist zu klein. Ein Evangelium, das dein Leben vielleicht neu aufstellt, aber dich nicht in die intime Gegenwart und Liebe Gottes führt, das ist zu klein. Wer das Evangelium wirklich in seiner ganzen Größe verstehen will, muss es durch die Dreieinigkeit verstehen. Das Evangelium ist nämlich so groß wie Gott selbst, weil Gott selbst sich da hineingibt. Der dreieinige Gott ist die Quelle, die Verwirklichung und das Ziel unserer Erlösung. Das Evangelium ist ein Gemeinschaftsprojekt Gottes. Gott, der Vater, sendet Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist, um uns zu sich selbst zu bringen, um uns die Gemeinschaft mit ihm zu ermöglichen, uns teilhaben zu lassen am Leben des dreieinigen Gottes. Der Sohn und der Heilige Geist führen dabei die Mission und den Willen Gottes aus, gemeinsam, miteinander verwoben und sich gegenseitig bestärkend. Aber trotzdem hat jeder dabei seine eigene Aufgabe. Der Sohn vollbringt unsere Erlösung in seiner durch den Geist ermöglichten und vom Geist erfüllten Menschwerdung und seinem Werk am Kreuz. Sie sehen, der Heilige Geist wirkt durch Jesus in seinem Werk. Der Geist wiederum wendet diese Erlösung durch den Sohn gelenkten und dem Sohn ähnlich werdenden Weise in uns Menschen an. Der Sohn wirkt durch den Heiligen Geist. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn und seinen Heiligen Geist, den menschgewordenen Sohn und den ausgegossenen Heiligen Geist. Das sind die zwei Hände Gottes. Und ich glaube, kein anderer Text im Neuen Testament bringt dieses Gemeinschaftsprojekt des dreieinigen Gottes so wunderschön zum Vorschein wie Epheser 1. Paulus spricht hier in diesem Text in atemberaubender Weise davon, wie Gott unsere Erlösung schon vor der Grundlegung der Welt vorbereitet hat. Das ist sein Wille, das ist sein Ratschluss. Er hat seinen Sohn gesandt, um uns zu erlösen. Und immer wieder finden wir in diesem Text die Phrase in ihm, in Jesus. Im menschgewordenen Sohn Gottes sind wir berufen zur Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. In ihm sind wir berechtigt, uns Gottes Kinder zu nennen. In ihm sind wir eingesetzt als seine Erben. Und in ihm sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ihr seht, unsere Erlösung, das Evangelium, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Gott lädt uns ein in dieses Leben. Und wenn wir adoptiert werden, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir Söhne und Töchter werden, dann werden wir verbunden mit der Sohnschaft des menschgewordenen Sohnes. Und der Heilige Geist nimmt in uns Wohnung im Namen des Sohnes. Und er hilft uns, den Vater so zu lieben, wie der Sohn ihn liebt. Und er formt uns, gestaltet und verändert uns nach dem Muster des Sohnes. Ihm sollen wir ähnlich werden, lernen, Mensch zu sein, so wie er. Ihr seht, die Bibel, die richtet unsere Augen immer wieder auf Jesus, weil Gott sich durch Jesus vorstellt, weil wir durch ihn das Herz Gottes sehen, weil wir durch ihn den dreieinigen Gott sehen. Wer Jesus wirklich sieht, der sieht auch den Vater und den Heiligen Geist. Jesus sagt das selbst, zumindest zum Teil. In Johannes 12 sagt er, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und ich möchte euch einfach mal einladen. Haltet mal eure Augen offen für diese Dynamik der Dreieinigkeit, die Dynamik des Evangeliums. Schaut auf Jesus und erlebt den dreieinigen Gott. Überall in der Bibel. Ganz explizit sehen wir das zum Beispiel in der Taufe von Jesus. Hier bestätigt der Vater die Mission von Jesus durch den Heiligen Geist. In Markus 1 heißt es, als Jesus aus dem Wasser aufstieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und ich glaube, diese Textstelle, die gibt uns so eine Art Schlüssel, wie wir die anderen Texte im Lichte des dreieinigen Gottes sehen können. Schaut auf Jesus und erlebt den dreieinigen Gott. Und dann lasst euch auch einladen in das Leben des dreieinigen Gottes, in den Tanz der Liebe, zu dem wir durch den Heiligen Geist aufgefordert werden, zum Tanz der Intimität. Das ist mein letzter Gedanke, der Tanz der Intimität. Wie können wir denn jetzt am Leben dieses dreieinigen Gottes teilhaben? Wie können wir an diesem Tanz teilnehmen, indem wir intim werden mit dem dreieinigen Gott? Seine Nähe suchen, sodass wir uns anstecken lassen können von dem, was da passiert. C.S. Lewis spricht hier von einer guten Ansteckung. Wir haben ja viele schlechte Ansteckungen gerade. Hier spricht C.S. Lewis von einer guten Ansteckung. Das Leben des dreieinigen Gottes, das kann nämlich nicht gelehrt werden. Das ist kein intellektuelles Konzept, sondern es wird aufgeschnappt. Wir lassen uns davon anstecken. Und wie kommen wir nah genug an diesen Gott ran, damit das passieren kann? Durch Jesus, den Mensch gewordenen Gott. Er ist unser Zugriffspunkt. Und wie lernen wir diesen Jesus kennen? Das werden wir ganz praktisch, habt ihr alle schon gehört, durch sein Wort, durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Ganz praktisch, ganz lebensnah, durch Bibel lesen und beten. Und auch in diesen beiden praktischen Elementen des geistlichen Lebens verändert die Perspektive auf die Dreieinigkeit alles. Sie bereichert alles, sie durchdringt alles. Schauen wir mal auf die Bibel. Die Bibel ist das Buch des dreieinigen Gottes. Die Worte des Vaters werden durch den Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes vermittelt. Gott spricht durch sein Wort. Und ich finde das total faszinierend, weil es ist nämlich nicht so, als hätte Gott vor langer Zeit gesprochen. Und wir würden in der Bibel nur irgendwie die überlieferten Berichte seiner Worte und Taten lesen können. Ja, so eine Ansammlung von Dingen, die geschehen sind. Nein, das Wort Gottes ist so faszinierend. Wenn wir in seinem Wort lesen, dann ist das Wort Gottes. Gott nimmt diese Worte wieder in seinen Mund und spricht sie uns zu. Wir hören hier die Originalworte des Vaters in der Schrift. Wir begegnen dort dem menschgewordenen Sohn. Und wir werden verändert durch die Macht des Heiligen Geistes. Und wir wissen, sein Wort kehrt nicht leer zurück. Wer in der Bibel liest, wird hineingezogen in das Leben des dreieinigen Gottes. Er lebt dort die Tiefen der Liebe und wird beflügelt durch den Tanz der Intimität. Und auch das Gebet ist verwurzelt im dreieinigen Gott. Metaphorisch gesprochen hat das Gebet eine Maserung, eine Richtung, ja, so wie Holz oder das Fell von einer Katze. Ja. Wir gehen mit dem Strich, ja, weil es einfach besser geht. Wenn wir gegen den Strich gehen, ist es nicht so sauber. Und genauso hat auch das Gebet eine Richtung, eine Logik an sich, die zu dieser Praxis dazugehört. Und diese Logik ist der dreieine Gott. Wir beten zu Gott, dem Vater, im Namen von Jesus durch den Heiligen Geist. Wir beten zu Gott, dem Vater, im Namen von Jesus durch den Heiligen Geist. Und wenn wir so beten, dann beten wir mit den Schwingungen der Liebe Gottes. Dann beten wir in der Dynamik der Heilsgeschichte. Dann beten wir im Rhythmus dieses intimen Tanzes, zu dem Gott uns auffordert. Ja, da verinnerlichen wir diese Struktur des Evangeliums. Wir beten durch den Heiligen Geist. Er tritt dabei für uns vor dem Vater ein. Das finde ich immer sowas von beruhigend. Er übersetzt unsere unverständlichen Worte, unsere sehnsüchtigen Gebete, unser Seufzen wie Römer 8 es so schön sagt, und verschafft uns so Gehör beim Vater. Und wir beten im Namen des Sohnes. Als adoptierte Kinder Gottes borgen wir uns sozusagen die Sohnschaft des wahren Sohnes, wenn wir zum Vater reden. Wir reden so zum Vater, als wären wir seine Kinder. Noch intimer geht das gar nicht. Wer diese Gotteskindschaft in und durch Jesus wirklich verinnerlicht hat, der hat wirklich Teil am Leben des dreieinigen Gottes. Der taucht ein in die Tiefen der Liebe. Der erlebt die intensive Freude und das lebendigste Leben und die unerschöpfliche Fülle und die grenzenlosen Segen, die nur Gott gibt. Gott fordert uns zum Tanz auf. Der sich selbst gebende, ewige Gott der Liebe lädt uns ein in seine Gemeinschaft. Das ist das gnädigste Angebot, das wir jemals kriegen können. Das ist die beste Botschaft der Welt. Das ist das Evangelium, das ist die Dreieinigkeit. Und Leute, die Dreieinigkeit, die verändert wirklich alles. Können wir sie verstehen? Nö. Aber wir können sie erleben. Ganz persönlich, ganz intim, ganz vereinnahmend. Sorry. Gott lädt uns ein, in die Tiefe dieser Liebe einzusteigen, indem wir die Dynamik des Evangeliums, dieses wunderbare Zusammenspiel des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes verinnerlichen und durch diese intimen Begegnungen mit Jesus in seinem Wort und durch das Gebet in diesen intimen Tanz der Dreieinigkeit mit einzustimmen. Die Bibel gibt uns klare Anweisungen. Schaut auf Jesus, der lebt die Dreieinigkeit. Und so bleibt uns eigentlich nur noch eins. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt noch durch. Voll Ehrfurcht und Dankbarkeit und Demut anbetend vor dem Thron Gottes stehen. Mit offenem Mund und offenem Herzen in den Lobpreis der ganzen Schöpfung mit einzustimmen und Gott mit allem, was wir sind und haben, zu verherrlichen. Und ich lade euch ein, jetzt aufzustehen und mit mir zu beten. Ewiger Gott, du Gott der Liebe, wir beten dich an. Dir gehören Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir stehen heute vor dir aufgrund deines wunderbaren Ratschlusses, den du vor Grundlegung der Welt gefasst hast. In deiner herrlichen Macht hast du deinen Heilsplan umgesetzt und dich uns vorgestellt. In deiner unendlichen Liebe hast du dich selbst gegeben, um mit uns Gemeinschaft zu haben. In deiner unerschöpflichen Fülle hast du die Wahrheit und das Leben uns geschenkt. Und in deiner vollkommenen Gerechtigkeit stehen wir nun gerecht vor dir. Wir stehen heute hier im Namen des Sohnes, Jesus Christus, der uns durch sein Blut erlöst hat nach deiner Gnade. In ihm haben wir das Privileg, deine Kinder zu sein, dich aber Vater zu nennen. In ihm haben wir die Hoffnung des wahren, des ewigen Lebens voller Freude und Fülle. In ihm können wir verwandelt werden in sein Abbild, lernen, wirklich ein Mensch zu sein. Und in ihm haben wir Zugang zum Tanz der Dreieinigkeit, einzutauchen in die Tiefen seiner Liebe. Und wir stehen heute vor dir in der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und uns versiegelt bis zur endgültigen Erlösung. Durch sein Wirken wurde unser Herz für die frohe Botschaft vorbereitet. Durch sein Wirken wurde unser Tempel gereinigt, damit Christus darin Wohnung nehmen kann. Durch sein Wirken können wir Christus ähnlicher werden, die wahre Sohnschaft antreten. Und durch sein Wirken sind wir beauftragt und befähigt, diese Botschaft des Evangeliums, diese Botschaft der Dreieinigkeit überall bekannt zu machen. Ewiger Gott, du Gott der Liebe, wir beten dich an. Dir gehören Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.